Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin. Ich bin der völlig ausgeschlafene Manu. Bei mir ist der Daniel. Ihr hört natürlich Insert Moin, die E3-Woche. Und wir haben uns die Microsoft-Pressekonferenz mit dem großen Xbox Scorpio Reveal angeschaut. Das Ding heißt Xbox One X und dazu begrüße ich den wunderbaren Daniel. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Also klären wir doch gleich die Fakten ab. Xbox One X mit einem großen X geschrieben, erscheint am 7. November 2018 und kostet 500 €, $499, beziehungsweise 499 € bei uns. Und das war auch so direkt der Opener der Veranstaltung. Bevor irgendwie es richtig losging, waren die harten Fakten eigentlich schon auf dem Tisch, oder?
Jein, bis auf den Preis. Den haben sie dann wirklich bis zum Ende rausgezögert und zwischendrin einfach eine Trailer-Show ohne Ende abgeballert. Und es wirkte fast ein bisschen so wie, okay, wir ballern jetzt einfach so viele Trailer raus, dass die Leute völlig zugeblasen sind, überhaupt nichts mehr mitbekommen. Und dann nennen wir ganz kurz hinten nochmal den Preis. Und das haben sie dann ja fast auch so in so einem Nebensatz so, ja, kostet 4,99 und nicht mal eingeblendet. Genau. Und so. Das war ein bisschen merkwürdig. Aber ja, was mich tatsächlich überrascht hat, war, dass sie die Konsole so klein bekommen haben. Ne? Also sie haben ja dann auch wirklich dann später nochmal gesagt, it's the smallest Xbox ever. Gut, das ist alles ever und überhaupt, das war eh so ein bisschen wieder diese amerikanische Gigantomanie und es muss alles immer das Größte, das Schnellste, das Beste und jetzt in dem Fall halt das Kleinste sein. Aber man hat sie halt wirklich auch mal im Vergleich auf so einem Bild zumindest gesehen mit der Xbox One S und da ist sie nochmal ein Tick kleiner. Und das überrascht ja, wenn sie angeblich diese krassen Werte, jetzt musst du, ja, du bist so ein PC-Gamer, du kennst dich da aus. Für mich waren das einfach Fantasiezahlen, ne?
Was ich wirklich positiv fand, dass sie sich ja dafür entschieden haben, also Microsoft hat sich ja dafür entschieden, diesen ganzen Hardware-Porn auszugliedern. Das haben sie ja vor ein paar Wochen schon gemacht und haben da die Digital Foundry-Leute von Eurogamer quasi beauftragt, zu sagen, ein Special zu machen und die Hardware auseinanderzunehmen. Das heißt, wer auf diese ganzen harten Hardware-Daten irgendwie stand oder steht, der konnte sich das dort anschauen. Und damit sind sie dem Problem entgangen, den Leuten auf der Bühne in dieser Pressekonferenz irgendwie erklären zu müssen, was Teraflops sind. Und ich glaube, das war die richtige Entscheidung. Also sie haben es nochmal kurz eingeblendet. Im Endeffekt kann man, glaube ich, zusammenfassen, dass die GPU, also die Grafikleistung, ungefähr dreimal so stark ist wie bei der aktuellen Xbox One. Und ganz, ganz wichtig, das haben sie dann ja auch nochmal betont, dass die Xbox One X, also die X Scorpio, völlig kompatibel ist zu dem ganzen Xbox One-Familien und auch dem Produktzyklus. Das heißt, alle Gamepads, alle Controller und alle Spiele, die es bis jetzt für die Xbox One gibt, laufen auch genauso auf der Xbox One X ohne irgendwelche Umwege oder irgendwelche Emulationen oder so, sondern es ist einfach wie bei der PlayStation 4 Pro eine weitere Xbox One, nur eben halt mit ein bisschen mehr Leistung und der Fähigkeit, 4K, Ultra HD und HDR darzustellen.
Genau, das war sehr interessant, weil da hat man wieder Marketing at Work gesehen. Man hat richtig gemerkt, dass es jetzt eine neue Sprachregelung gibt bei Microsoft und die lautet Xbox One Family. Es wird da nicht mehr irgendwie auf die Konsole jetzt konkret eingegangen, sondern es heißt halt nur so, runs perfectly on all games of the Xbox One Family oder so. Sie merkst richtig, dass sie halt auch zeigen wollen, okay, was sie ja aber auch schon mit der Ankündigung, wann war das letztes Jahr auf der Gamescom, wo sie nur dieses Scorpio, so den Chip so gezeigt haben und so, nicht Gamescom, auf der E3, Entschuldigung, und da haben sie ja schon auch gesagt, so dieses No Gamer Left Behind und du wirst jetzt nicht irgendwie in den Arsch gebissen, weil du eine Xbox One S gerade gekauft hast und auf einmal stehst du dann da und dann kommt das neue Gerät und alles ist mehr oder weniger nicht mehr kompatibel, sondern das war ihnen schon sehr wichtig zu betonen, dass du da irgendwie halt wie auch bei der PlayStation 4 Pro nicht abgehängt wirst, weil jetzt da ein neues Gerät kommt. Aber genau. Im Unterschied zur PS4 Pro mit 4K Blu-ray-Laufwerk. Das ist ja immer was, was mir persönlich jetzt nicht so viel bedeutet, aber was ich auch schon immer wieder höre, dass Leute sagen so, ah, das wäre natürlich schon nochmal ein Argument für die Konsole. Ich habe keine 4K Blu-rays und schaue eh alles über Stream, deswegen ist das für mich nicht so wichtig. Was ist das für dich was, wo du sagst, oh ja, auf jeden Fall, weil
ich habe noch nicht mal, also ich habe, was heißt noch nicht mal, wie die meisten Gamer habe ich keinen 4K-Fernseher. Das heißt, da ist mir eine 4K Blu-ray auch momentan relativ egal, aber wir dürfen nicht vergessen, dass das für die Kaufentscheidung durchaus ein Argument sein kann. Das hat ja durchaus auch zum großen Erfolg der PlayStation 3 zum Beispiel geführt. Also ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst, für bestimmte Käuferschichten, glaube ich, kann das ein Argument sein. Wobei ich aber glaube, dass außer Micha da jetzt auch insgesamt die Stimmung so dahin geht zu sagen, naja gut, ich stream halt 4K, wenn ich einen 4K-Fernseher habe, auch über Netflix oder Amazon Prime oder HBO oder was auch immer. Also dieser Wunsch, das jetzt auf Disc zu haben, wird, glaube ich, auch im Filmbereich immer weniger werden.
Ja,
aber es ist zumindest ein Argument für manche Käuferschichten, genau. Du hast schon angekündigt, dass sie gesagt haben am Anfang Spiele, Spiele, Spiele. Also man konnte dieser Präsentation, dieser PK nicht vorwerfen, dass sie zu wenig Spiele gezeigt hätten. Ganz im Gegenteil. Als dieser Hardware-Block rum war, also arg viel mehr gab es eigentlich auch gar nicht. Sie haben halt gezeigt, wie die Konsole aussieht. Sie haben diese Bullet Points nochmal runtergerattert.
Das ist aber wenn wir doch eben alle bei der Konsole sind, dann lass uns doch schon mal gleich in die Diskussion da einsteigen, bevor wir dann klar zu Spielen kommen und so. Also findest du, also ich war jetzt nach dieser Präsentation nicht so, oh geil, muss ich haben. Die haben mir ja irgendwie einen geilen USP gezeigt, irgendwas, was die Konsole kann, was ich woanders nicht bekomme und ein Grund, warum ich diese Konsole haben möchte. Ich fand irgendwie, ja klar, das Laufwerk ganz nett. Was wir noch nicht angesprochen haben, Rückwärtskompatibilität für die erste Xbox kommt auch, also für die allererste Xbox, obwohl ich da auch schon wieder so ein bisschen Kritik habe, weil da sagen sie jetzt ja auch immer so, ja, und hier könnt ihr alle Spiele spielen und sie haben selbst für der 360 noch nicht mal ansatzweise alle Spiele irgendwie kompatibel gemacht. Also ich warte zum Beispiel immer noch heiß drauf, dass ich endlich die Ghost Recon Advanced Warfighter 1 und 2 spielen kann. Und die sind immer noch nicht in diesem Programm drin. Also deswegen war das jetzt so ein bisschen, wie jetzt nehmt ihr noch eine Konsole mit in dieses Backwards Compatibility Programm rein und habt noch nicht mal alle Spiele aus der 360-Ära. Und das sind jetzt beileibe keine irgendwie Nischentitel, sondern durchaus große, die da noch fehlen. Also deswegen fand ich das da eher auch so ein bisschen enttäuschend.
Aber sie haben ein Spiel gezeigt. Also Crimson Skies haben sie gezeigt und das war das Einzige, was bis jetzt irgendwie angekündigt wurde. Aber immerhin machen sie es. Also das kann man ihnen nicht vorwerfen, dass sie das Abwärtskompatibilitätsprogramm stiefmütterlich behandeln würden. Da tut sich schon einiges. Und es ist ein Nice-to-Have-Feature, aber es ist, da sind wir uns, glaube ich, einig, kein Feature, mit dem man neue Hardware verkauft. Also es nimmt auch man wieder, gerne mit als Spieler.
Das ist wieder so ein Micha-Ding. Micha freut sich halt jetzt den Arsch ab, weil er halt diese riesen Sammlung an Xbox Hidden Gems, die er noch rumstehen hat, die jetzt vielleicht dann auch auf seiner aktuellen Konsole spielen kann. Aber klar, es ist nett, aber die meisten Leute werden doch jetzt nicht sagen, oh, deswegen kaufe ich mir die jetzt, um die 15 Jahre alten Spiele zu spielen.
Ja, absolut nicht. Und vielleicht, um diese Hardware-Geschichte noch abzuschließen, dieses 4K und Ultra-HD-Gedöns wird patchbar sein. Also die bestehenden Spiele, die bestehenden Xbox One-Spiele profitieren, wie bei der PlayStation 4 auch, einfach generell davon, dass es so ein Upsampling gibt. Das heißt, die Spiele sehen automatisch ein bisschen besser aus, haben natürlich auch ein bisschen mehr Zugriff auf die Leistung, entsprechend mehr Frames und eben die Auflösung wird abgesampelt, um das jetzt mal so ein bisschen unfachmännisch zu benennen. Aber es wird auch dann eben 4K-Updates geben. Das heißt, zum Start der Konsole im November wird es Gears of War 4, Forza Horizon 3, Minecraft, Halo Wars 2, Skyrim und Killer Instinct werden direkt mit Patches versorgt, kostenlos. Das heißt, diese Titel, die kannst du sofort in 4K und Gedöns spielen. Und Patches für über 30 weitere Third-Party-Titel sind wohl schon in Arbeit. Also sprich so Sachen wie Final Fantasy 15, Ghost Recon Wildlands, Rocket League, Resident Evil und so weiter und so fort, werden wohl auch zum Launch irgendwie fertig sein. Wobei das in Vergangenheit auch schon so angekündigt wurde, dass es durchaus sein kann, dass die Entwickler dafür ein kleines Aufgeld verlangen können. Also zumindest steht ihnen diese Option frei zu sagen, okay, 4K-Grafikpaket kostet vielleicht nochmal irgendwie wie so eine In-App-Purchase irgendwie $5 extra oder sowas in der Art, weil ja da auch Arbeit reinfließen muss von Entwicklerseite. Wird also nicht automatisch für alle Spiele umsonst sein, muss man an der Stelle auch dazu sagen.
Hat sich aber in der Praxis, wenn man jetzt mal die PS4 Pro als Maßstab nimmt, so herausgestellt, dass das keiner macht. Hat aber auch leider bedeutet, manche Spiele, wo angekündigt war, die kriegen einen HDR-4K-Modus, da haben die den bis heute noch nicht bekommen. Also das heißt, die Realität stellt sich meistens dann so raus, dass die Entwickler das eigentlich nur in neue Spiele fließen lassen. Klar, so ein paar Inhouse-Titel ist ja bei Sony auch so, die kriegen dann noch ein Update, was ich ein Uncharted oder ein Last of Us oder so, bekommt dann halt noch ein 4K-Boost. Aber Third-Party-Entwickler sagen meistens, ja, also warum sollen wir jetzt noch für ein halbes Jahr altes Spiel nochmal irgendwie so ein Patch raushauen? Deswegen verkaufen wir jetzt auch nicht wirklich viel mehr Spiele, es ist ein Arsch voll Arbeit. Wir nehmen das lieber jetzt in unseren neuen super geilen Titel, der jetzt demnächst rauskommt, weil dann haben wir noch mal ein geiles Verkaufsargument und wenn das neu rauskommt, dann ist es uns auch wert, das 4K HDR ready zu machen und deswegen glaube ich,
dass ab 2018 wird es wahrscheinlich Standard sein, weil dann einfach beide Konsolen, also beide HDR-Konsolen, beide Ultra-HD-Konsolen, beide 4K-Konsolen das dann können und dann wird es, glaube ich, auch standardmäßig geben, aber ich denke auch, das wird so eine Übergangsphase sein, wo vielleicht ein, zwei Publisher das mal irgendwie ausprobieren werden.
Ja, aber ich möchte jetzt trotzdem genau. Nochmal in die Diskussion einsteigen. Du willst immer noch nicht, dass ich das jetzt
anfange. Ich wollte nur die Fakten, dann lass mich doch noch eins abschließen. Was nicht gezeigt wurde, war nämlich VR. Das hatte ich ja ganz stark vermutet, dass die Hardware so leistungsfähig wird. Das war so mein Hot Take immer, dass Oculus Rift irgendwie angekündigt wird für die Xbox oder sonst irgendwas mit VR. Da gab's gar nichts. Also es wurde wirklich nur die nackte Konsole gezeigt und dann ging's auch schon direkt in die Spiele und VR gab's kein Wort, nicht mal eine Andeutung irgendwie in die Richtung, gar nichts.
Ja. Also man muss bedenken, dass sie vor 2 Jahren noch eine Exclusive Partnership oder irgendwie sowas angekündigt haben, ne, mit Oculus. Und da hat man gedacht, wer weiß, was da noch kommt. Und das ist dann aber wieder völlig unter den Tisch gefallen. Überhaupt nichts zu VR. Und klar, ihr eigenes System, wie heißt's? Nicht Smart Glass.
Meinst du nicht das HoloLens, oder?
Doch, HoloLens. Ja, aber hätte ja sein können, dass sie da zumindest irgendwie noch was andeuten, so nach dem Motto, hey, und HoloLens ist ja auch schon hier und schau mal, das läuft dann vielleicht auch noch mal besser auf der Xbox One X, weil wir bieten da noch mal ein Bundle an oder irgendwie so, dass man das zumindest so mit reinnimmt und halt zeigt auch, für was man die Konsole dann braucht. Aber da gab's halt auch nichts. Und also ich habe ja einen 4K-Fernseher und ich würde damit ja zur Zielgruppe gehören. Aber aktuell sehe ich da halt nichts, was mir jetzt diese Konsole bietet, für was ich sie jetzt ganz unbedingt brauche. Also das muss dann wirklich über die Spiele laufen. Von der reinen Hardware-Basis war jetzt kein USP irgendwie dabei, wo ich jetzt sage, da war irgendein technisches Feature, was halt jetzt wirklich nur die Xbox One X kann. Und ich stell's mir dann mit dem Preis $4.99 schon schwer im Markt vor. Also ich gehe jetzt mal einfach von dem Konsumenten aus, der jetzt sagt, oh ja, 4K-Fernseher habe ich jetzt eh gerade vor oder habe ich jetzt mir gerade frisch angeschafft und jetzt gehe ich in den Handel und überlege mir mal, welche passende Konsole ich mir dazu kaufe. Und dann stehst du da und hast eine PS4 Pro, die 100 Euro billiger ist. Wenn Sony echt gemein ist, dann senken sie den Preis nochmal um 50.
Das machen sie garantiert morgen. Ja.
Meinst du? Okay.
Ja, ja, 350 Euro kostet die PlayStation 4 Pro ab morgen, würde ich sagen.
Okay, also dann sind wir bei 150 Euro weg und das ist auf jeden Fall eine ganz tiefer Graben im Konsolenbusiness.
Aber Herr Raumer, du hast doch kein echtes 4K auf der PlayStation 4 Pro. Also das ist das, worauf sich Microsoft jetzt immer dann berufen hat, zu sagen, das ist echtes 4K. Natürlich ist die Scorpio, nenne ich sie jetzt, die Xbox One X, leistungsstärker als die PlayStation VR, da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Und natürlich sind diese $499 auch billiger als die meisten GeForce-Grafikkarten, die man irgendwie bräuchte, um einigermaßen die Spiele in dieser Qualität darzustellen. Also der Preis an sich ist völlig gerechtfertigt für die Konsole, für das, was sie kann. Das Problem ist wirklich, wer möchte diese Konsole kaufen? Also ich sehe es momentan auch nicht, wo sich Microsoft da positioniert. Es ist die beste Hardware auf dem Konsolenmarkt, aber es fehlen halt wirklich einfach die exklusiven Spiele. Das kann man nicht anders sagen. Sie haben es nicht geschafft, auf dieser Präsentation trotz über 40 Spielen, die gezeigt wurden, dir das Gefühl zu geben, was Sony letztes Jahr zum Beispiel ganz extrem geschafft hat, zu sagen, alter Schwede, wenn ich diese Spiele spielen will, dann bleibt mir ja nichts anderes übrig, als eine PlayStation zu kaufen. Und das haben sie nicht geschafft. Also das haben sie die letzten Jahre nicht hinbekommen und dieses Jahr wieder nicht, zu sagen, wenn du dieses Spiel spielen willst, brauchst du diese Konsole.
Ja.
Fehlt komplett.
Und wie gesagt, ja klar, True 4K, was ja jetzt irgendwie so ein bisschen das Buzzword der PK war, absolut, mag sicherlich sein, dass das technisch besser läuft, dass das wird ja dann Sony auch immer vorgeworfen mit der PS4 Pro, dass die dann halt da so ein bisschen tricksen, dass das dann alles nur hochskaliert wird und so weiter und so fort, aber auch dort würde ich behaupten, die meisten Konsumenten kennen da den Unterschied nicht so wirklich. Ich verstehe es ja selber nicht mal. Also ich stehe dann halt da und sag mir, ja, okay, das eine ist dann hochgesampelt. Und klar, wenn ich dann mir bei Digital Foundry irgendwie das achtfache Vergrößerung anschaue und in super Zeitlupe, dann sieht man hier, dass es irgendwie da ein Tick sauberer gerendert wird auf der Xbox One X und so. Aber das siehst du ja im normalen Spielbetrieb überhaupt nicht. Und deswegen meinte ich das halt so, ne? Wenn du da in Handel gehst und sagst, was kaufe ich mir für eine Konsole, dann vergleichst du ja natürlich die beiden, ist ja vollkommen logisch. Und dann sagst du halt, ja, für 150 Euro weniger bekomme ich eine Konsole, die auch 4K kann. Ob das jetzt true oder nicht true ist, mein Gott. Und aber guck mal hier, die ganzen Spiele. Ne? Also da hat man, muss man halt einfach schon sagen, dass mit einem Horizon, mit Uncharted und dass da schon durchaus Sachen sind, mit denen Sony einfach da wuchern kann, ne? Also durchaus dann Vorzeigespiele hat. Klar, Xbox hat Forza, das haben sie ja auch irgendwie, es muss ja keine PK ohne neues Forza. Aber im Grunde, klar, wenn die Xbox One X jetzt irgendein Alleinstellungsmerkmal hätte, also so wie eben Nintendo, die halt einfach sagen, ja, wir machen da gar nicht erst mit dem ganzen 4K und Wettrennen und sonst was, sondern wir machen halt ein komplett neues Konsolenkonzept. Dann sehe ich ein USP und dann ist der Preis auch erstmal egal, weil dann bietet das Gerät irgendein Alleinstellungsmerkmal und es ist halt kein MeToo-Gerät mehr, wofür ich dann sagen kann, da sehe ich einen klaren Anwendungsfall, da sehe ich eine klare Idee, was diese Konsole abheben soll, und dann ist der Preis erstmal egal. Aber wenn ich halt zwei mehr oder weniger austauschbare Geräte habe und ja, die leistungsstärkste Konsole überhaupt, alles klar, dann kommt es halt dann doch am Ende drauf an, wo es dann im Preis steht. Und da muss man halt leider aktuell immer noch attestieren, hat halt Sony immer noch alle Karten in der Hand.
Ja, und Sony hat halt auch den Vorteil, dass sie halt diese PlayStation VR haben für die Leute, die sagen, okay, ich möchte mich mal in dem VR-Bereich umschauen und ein PC ist mir dafür zu teuer. Und Microsoft steht jetzt halt quasi genau dazwischen und verlässt sich so ein bisschen darauf, dass halt die Third-Party-Spiele da jetzt irgendwie den Umschwung bringen. Allerdings sehe ich das jetzt halt eigentlich auch nicht. Also wir können ja mal kurz sagen, was überhaupt wirklich exklusiv ist. Also innerhalb dieser 42 Spiele, die gezeigt wurden, musste man wirklich mit einer Lupe genau gucken, was jetzt wirklich exklusiv ist, weil sie ganz oft eben so eingeblendet haben, World Premiere oder Console Exclusive. Das hat so ein bisschen kaschiert, was überhaupt wirklich exklusiv nur für die Xbox One beziehungsweise / Windows erscheint. Und das konnte man wirklich an einer Hand abzählen.
Console Launch Exclusive. Sie drin. Haben ja quasi ein neues Wort erfunden.
Genau.
Es war so Console Launch Exclusive. Und da war so, dann haben sie ja auch alle gleich auf Twitter rumgerissen. Was bedeutet das denn jetzt? Also, das ist ja einfach ein komplett neues Wort, weil Console Exclusive, da hat man sich mittlerweile dran gewöhnt. Das bedeutet halt, es erscheint auch für PC. Mein Gott, aber sie wollen es halt irgendwie als exklusiv verkaufen. Da hat man sich jetzt irgendwie mit abgefunden. Aber was jetzt ein Console Launch Exclusive ist, heißt das, dass zuerst auf Xbox und dann halt zeitexklusiv, aber das ist ja dann eigentlich auch nicht wirklich exklusiv. Also da muss man schon sagen, ey, da ist Microsoft schon echt kreativ geworden, um da irgendwas zu erfinden. Weil es war ja fast jedes Spiel, was sie da gezeigt haben, irgendwie so Console-Launch-exklusiv. Und dann hast du dir aber gedacht, bei manchen Spielen, hey, das ist doch ein klarer Third-Party-Titel. Was bedeutet das dann? Ist das dann jetzt alles wie bei dem Tomb Raider-Spiel, dass das dann ein Jahr vorher auf der Xbox One kommt und
wurde aber leider nicht genau erklärt, weil Timed Exclusive gab es ja schon auch immer als Wortbezeichnung so die letzten Jahre.
Das genau, aber vermiesen. Ist Console Launch Exclusive das neue Timed Exclusive? Oder also bedeutet, das ist halt auch wieder dieses typische, wir zünden halt mal ein paar Nebelkerzen, wir finden einfach ein neues Wort und am Ende weiß dann keiner mehr, was, wann, für wen, wo erscheint. Und wenn dann einer mal nachfragt bei irgendwie einem Third-Party-Ding, dann heißt es halt irgendwie, das erscheint halt eine Woche vorher. Oder die DLC kommen irgendwie 3 Wochen vorher oder 4 Wochen vorher auf der Xbox One und dann erst für die PlayStation. Also das ist
also auch in der deutschen Pressemitteilung, die dann rauskam, da steht dann in Klammern immer zum Beispiel Tacoma in Klammern Konsolen exklusiv zum Launch. Aber ist damit jetzt der Launch der Xbox One X gemeint oder der Launch des Spiels? Und wenn ja, wie lange? Also das steht dann leider da auch nicht genau drin. Naja, wir werden sehen. Zurück zu meinem Punkt, Forza Motorsport 7 ist klar, das ist exklusiv, das ist ja auch ein Microsoft-eigenes Produkt, das ist völlig logisch, mit Porsche-Lizenz auch relativ exklusiv, weil Porsche sich da immer sehr zurückgehalten hat, die letzten Jahre waren sie ganz stolz drauf und das war dann eigentlich auch schon das Highlight der exklusiven Spiele, weil Crackdown 3 war klar, dass das kommen wird, wurde dann auch gezeigt, war aber relativ enttäuschend, also von diesem ehemaligen, oh, bei Crackdown 3 nutzen wir die Cloud-Performance, Unique Feature gab's so noch nie. Wir benutzen die Cloud-Rechner, um irgendwie eine Leistung darzustellen. Die ganze Stadt wird zerstörbar sein. Sowas habt ihr noch nie gesehen. Davon war nichts mehr zu sehen oder zu hören. Also das Ding sah jetzt aus wie ein 0815 Action-Shooter, Third-Person-Shooter mit irgendwie ein bisschen netten Explosionen und einer ganz coolen Grafik, so mit so Cell-Shading. Aber da irgendwie Cloud-Performance-Berechnung oder irgendwie die Leistung der Xbox One X benötigt, so sah das nicht aus. Also
aber
ziemlich enttäuschend.
Terry Crews, also wer braucht schon eine Cloud, wenn er Terry Crews hat? Also das war der, wer übrigens nicht weiß, wer das ist der Schauspieler aus Brooklyn Nine-Nine, dieser Muskel. Protz, der auch, glaube ich, in diesen Old Spice-Ads immer mitgespielt hat, ne? Genau, oder immer noch
der spielt. So rumschreit und diese skurrilen Werbeclips gemacht hat. Und in letzter Zeit war der im Gespräch, weil er irgendwie auf Twitter gesagt hat, er baut sich jetzt einen PC und er belästigt Blizzard die ganze Zeit, er möchte Iron Fist spielen. Und jetzt hat er die Hauptrolle in Crackdown 3 bekommen. Und das war wirklich der einzige Moment der ganzen PK, der so ein bisschen so einen Show-Charakter hatte, gell? Wie er da auf der in dem Video so rumballert und links und rechts leuchten die Lichter. Aber das Spiel war dann insgesamt, glaube ich, relativ enttäuschend, auch für Crackdown-Fans. War nichts zu sehen, was irgendwie eine neue Konsole rechtfertigt. Dann Cuphead, also ich meine, ich liebe dieses Spiel. Das ist dieser Plattformer, der so im Grafikstil der Animationsfilme der 30er Jahre gemacht ist. Hatten wir die letzten Jahre schon öfter drüber gesprochen, war auf der Gamescom, irgendwie wurde das mal gezeigt, hat sich dann zurückgestellt, das Team, und gesagt, also gut, wir wollten eigentlich nur Bosskämpfe machen, wir machen ein richtiges, komplettes Spiel draus. Wird natürlich auch Microsoft-exklusiv sein, ist so ein Indie-Spiel, aber braucht auch keine neue Konsole. Kommt, wie gesagt, auch für Windows, wird wahrscheinlich auch auf alten Grafikkarten irgendwie super laufen. Und das war's eigentlich auch fast schon. Da gab's noch Ori and the Will of the Wisps, also Ori and the Blind Forest 2 sozusagen. Auch ein Indie-Spiel, sieht super schön aus, braucht auch keine neue Konsole. Und Sea of Thieves ist dieses Piratenspiel von Rare. Das sieht auch ganz nett und putzig aus, interessanter Multiplayer-Titel. Und das war's eigentlich. Also mehr exklusive Spiele gab's nicht.
Ich bin gerade noch mal in mich gegangen, aber nee, tatsächlich.
Super Lucky's Tale habe ich. Super Lucky's Tale war auch so ein Plattformer.
Ja, das war dieses Jump and Run, was ja ursprünglich als Jump and Run für die Oculus erschienen ist, ne? Und
ja, und da hatte ich kurz schon Luft angehalten. Als der Trailer kam, habe ich es ja sofort erkannt, dass das Maskottchen ist von dem Oculus Rift Plattformer. Mhm. Und in dem Moment war ich mir sicher, dass jetzt die VR-Geschichte angekündigt wird. Aber dann hat sich rausgestellt, es ist einfach nur das Spiel in aufgebohrter 2D-Version ohne Oculus. Also wurde nicht mal erwähnt, dass das mal Oculus-exklusiv war.
Aber hier State of Decay 2, da war doch das erste auch exklusiv, ne?
Stimmt, ja, aber das kommt auch für PC. Ja, genau.
Ach so,
ja,
na gut, klar, aber wenn wir jetzt mal beim zumindest das Konsolenexklusivität stehen lassen wollen, dann kommt es auch. Also ja, wie gesagt, es waren dann schon so ein paar Kleinigkeiten dabei, aber jetzt nicht wirklich so ein fetter Brecher, ne? Also wo du jetzt irgendwie sagst, bam, neues Halo oder so, ne? Also wirklich so eine Top-Marke, die dann irgendwie eine Rückkehr feiert. Und viel von den Sachen, die sie gezeigt haben, klar, sah toll aus, aber weiß man dann halt auch, dass es dann für andere Konsolen kommt, ne? Also deswegen, also es stimmt schon, so ein wirklicher, boah, da reden jetzt alle drüber, habt ihr gesehen oder habt ihr den Trailer gesehen oder hier, da haben sie ja wirklich mal einen Knüller noch in der Hinterhand gehabt, war da eigentlich nicht dabei, also und.
Naja, also da kommen wir jetzt ja gleich dazu, das gab schon ein paar Highlights aus Spielersicht.
Ja, aus Spielersicht, aber jetzt auch wirklich, sind ja noch im Exklusiv-Part.
Aber nicht aus Microsoft-Sicht, genau.
Ja, ich fand auch diese PK, mir war die ein bisschen zu durchgestresst. Also die haben ja keine Übertreibung. Die haben teilweise 6-7 Trailer am Stück einfach gezeigt. Also nur Trailer so. Da kam kein Typ, der da irgendwas anmoderiert hat oder der irgendwie gesagt hat, hey, wir zeigen jetzt einfach mal 6 Trailer von Spielen und viel Spaß oder sowas. Sondern es war einfach nur Saal abgeschnellt. Also der Typ war noch gar nicht ganz von der Bühne. Saal abgedunkelt. World Exclusive, Premiere oder sowas. Zack, Trailer. Nächster Trailer. Also, wie so diese Radiosender, kennst du das, wenn die immer so 6 Hits am Stück jetzt ohne Unterbrechung oder sowas? Und so war das, dass man wirklich echt Probleme hatte zwischendrin überhaupt noch mitzuhalten, was wurde jetzt da eigentlich gezeigt. Und es hatte viel weniger irgendwie von so echter Pressekonferenz oder echter Show, wie das in den Vorjahren war, sondern im Grunde wurde einfach nur so Games durchgefetzt. Also ich habe ja nichts dagegen, wenn man irgendwie Games zeigt, aber mir war das fast ein bisschen viel, muss ich sagen.
Es war viel zu viel. Man hatte ja wirklich keine Zeit, Luft zu holen zwischendurch oder mal kurz über das nachzudenken, was man da gesehen hat. Und dann aber auch wieder ein ganz komisches Pacing, weil sie dann wieder zwischendurch auch viel zu lange dieses Sea of Thieves zum Beispiel gespielt haben. Das war dann gefühlt eine Viertelstunde lang irgend so ein Multiplayer-Match, was total geskriptet wirkte. Aber nicht so wie bei, weiß keine Ahnung, als sie manchmal, weißt du, wenn so exklusive Ghost Recon Multiplayer Division Play gezeigt wird, wo du dann einen Eindruck vom Spiel bekommst. Aber Sea of Thieves hat man jetzt auch schon ein paar Mal gesehen, wenn man irgendwie E3 und Gamescom verfolgt hat. Und da war jetzt auch keine mega große neue Information drin oder so eine Weltpremiere, dass man sagt, es rechtfertigt, das jetzt eine Viertelstunde lang laufen zu lassen. Aber das hat halt auch gezeigt, dass sie halt wenig hatten, was irgendwie exklusiv ist. Und dem mussten sie dann entsprechend irgendwie auch oder wollten dann halt entsprechend auch eine Gewichtung reinlegen. Wo ich dann so das Gefühl hatte, also jetzt nehmt ihr den Schwung aber ganz schön wieder raus, um nur danach direkt wieder irgendwie 13 Titel in Folge zu zeigen, ohne irgendwas dazu zu sagen. Also ganz, ganz komisch.
Was halt schon fast blamabel ist aus Microsofts Sicht, nichts zu Call of Duty. Und das ist eigentlich für eine Serie, die natürlich nie exklusiv war, aber doch immer schon eng verbandelt mit der Xbox, ist das eigentlich schon echt überraschend. Also da hat irgendwie mittlerweile Sony offenbar mit viel Geld, gehe ich mal von aus, das ja irgendwie komplett rausgekauft. Also war ja schon in den letzten Jahren so, dass es irgendwelche exklusiven zeitexklusiven DLC vorher gab oder so irgendwie, wenn du für die Xbox gepreordert hast, hast du halt noch irgendwie was dazu bekommen und so. Aber dass sie da gar nichts gezeigt hätten. Und das fand ich halt auch so krass. Du stellst halt eine 4K HDR-Konsole vor, und dann kommst du halt mit bunten Jump'n'Runs, dann kommst du mit einem Minecraft-HD-Patch an also Sachen, die jetzt sicherlich nett sind, die das möchte ich überhaupt nicht in Abrede stellen. State of Decay mit Comic-Grafik und Sea of Thieves mit Comic-Grafik und Indies und was du schon gesagt hast, Cuphead braucht jetzt auch nicht unbedingt eine Power-Konsole. Also es wirkte dann so wie, hey, hier haben wir die Konsole, aber wir haben ja leider nicht die Spiele dafür, aber wird aber trotzdem super so. Aber jetzt zeigen wir erstmal wieder Spiele mit Comic-Grafik und kleine Indies. Und das war so ein bisschen.
Nicht falsch verstehen, da waren wirklich coole Sachen dabei. Also ja, auch in diesem ganzen Indie-Block. Aus Spielersicht ist das ein richtiges, schönes, buntes Programm gewesen und sehr vielschichtige Titel auch dabei. Also nicht falsch verstehen. Es geht nur im Kontext, dass wir zeigen eine neue Konsole und das, was dazu gezeigt wurde, hätte jetzt auch genauso einfach nur eine Xbox One Präsentation sein können vom letzten Jahr. Ja, also die Spiele da alle die Spiele, die gezeigt wurden, rechtfertigen einfach irgendwie nicht eine 500-Euro-Konsole. Darum geht's.
Genau, und da hätte ich mir halt schon irgendwie dann einfach erhofft, also klar, Forza sah geil aus, das gebe ich ja zu, aber halt Autorennspiel, da ist einfach bei mir persönlich das falsche Genre. Aber dann einfach zu sagen, so, und jetzt zeigen wir hier mal Call of Duty, Landung in der Normandie, 5 Minuten Gameplay in fetter Grafik. Also das wäre halt sowas, was ich mir als erstes dann als Knüller gewünscht hätte, ne? Sie hatten so ein paar Multiplattform-Sachen dabei. Neues Metro-Spiel, was ich persönlich sehr cool finde. Metro Exodus. Da hat man jetzt schon recht deutlich gesehen, dass es kein echtes Gameplay war, sondern es war halt so dieses aufgehübschte Gameplay.
Target Rendering nennt man das, glaube ich.
Genau. Naja, Target Rendering ist, glaube ich, so, wenn du so einen Screenshot zeigst, so soll die spätere Qualität mal aussehen. Also es war halt so, es war wahrscheinlich schon irgendwie Gameplay, aber es waren dann keine HUD-Elemente da. Du hast schon gemerkt, dass das nicht so wirklich gespielt ist, sondern also kein Fadenkreuz. Also es wurde halt nicht live gespielt, sondern es war so ein Gameplay-like-Trailer, so ungefähr. Ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll. Es wirkte schon wie Gameplay, man hatte halt schon eine Waffe gesehen. Ja, gut, dann ich glaube zwar, dass das was anderes ist, aber
wir wissen, was wir meinen.
Ja.
Ja, also so soll's mal aussehen, das wurde klar.
Ja. Genau. Aber geil, also ich fand die Metro-Spiele beide richtig, richtig gut und mag auch dieses Genre total gern. Also da freue ich mich richtig drauf. Metro Exodus, das wird, glaube ich, richtig geil. Aber klar, aber auch jetzt kein Konsolen-Exklusiv, aber sicherlich ein Spiel, was dann von HDR und 4K von 4K weiß ich gar nicht, aber zumindest von HDR, wenn sie das so machen, wie sie es da gezeigt haben, wo du dann ja auch deine Schutzmaske aufhast und da läuft dann an der Seite schon das kondensiertes Atemwasser und das Sonnenlicht reflektiert dann da anders drin und sowas. Also sicherlich ein Spiel, was dann von diesen Lichteffekten und von dem erweiterten Farbspektrum sehr profitieren kann.
Aber man darf nicht vergessen, also das war echt ein guter Coup, das quasi als Weltpremiere dort zu zeigen und dann auch zu zeigen, dafür braucht man auch die entsprechende Leistung. Also das, finde ich, war eins der Beispiele, wo man sagt, okay, so wie das aussehen soll, das Metro Exodus, und das soll ja dann irgendwann 2018 kommen, bis dahin ist es auch realistisch, würde ich sagen, dass die PCs und die Xbox One das auch so darstellen, also die Xbox One X, mein Gott, das so darstellen können wird. Aber es war halt ein Multiplattform-Titel. Das heißt, du weißt ja jetzt auch schon, naja gut, es wird auch für meine PlayStation rauskommen. Vielleicht habe ich eine PlayStation Pro, das wird da auch gut aussehen. Vielleicht sieht es dann halt im Endeffekt ein bisschen besser auf der Xbox One X aus. Wenn ich einen PC habe, werde ich aber genauso denken, okay, meine 79, also meine GeForce, kriegt es wahrscheinlich auch noch einigermaßen hin. Muss ich dafür jetzt aufrüsten? Wenn ja, investiere ich die $500 irgendwie in eine bessere Grafikkarte, in mehr Speicher oder in die Xbox One X? Also die hängen halt wirklich so mittendrin, weil wenn du schon Gamer bist, dann wird dich dieses Metro Exodus, auch so geil, wie das jetzt auch aussah, oder auch BioWares neues Spiel, wahrscheinlich nicht dazu bewegen, diese neue Konsole zu kaufen, weil du halt schon irgendwie ausgestattet bist. Also das ist das Problem, was ich daran sehe. Es ist zwar clever gewesen, das als Weltpremiere dort zu zeigen, weil du es dann irgendwie mit dieser Pressekonferenz von Xbox verbindest und dir das vielleicht irgendwie positiv im Gedächtnis bleibt, aber es war halt auch kein Kaufargument. Und das ist halt das Problem. Weil ich verstehe nicht, warum sie es halt nicht bei wenigstens einem von diesen Titeln geschafft haben zu sagen, und dieses Spiel kommt exklusiv für unsere Konsole.
Naja, weil ich glaube, das machen die Third-Party-Publisher mittlerweile nicht mehr, ne? Dass die, also ich glaube, Square Enix hat sich damals wahrscheinlich ganz schön in den Arsch gebissen, die Exklusivität einzugehen. Und deswegen, glaube ich, macht es einfach keiner mehr. Aber klar, ist der Versuch ist dann natürlich, wie du richtig sagst.
Sony schafft's doch auch. Sony hat doch dann auch entsprechende eigene Studios. Oder ich meine, sie haben ja auch zum Beispiel Alan Wake-Macher. Remedy haben sie ja auch verloren. Also Remedy hat ja auch diese Exklusivität abgelegt. Und das war ja zum Beispiel ein so ein Studio, wo man sowas wie Quantum Break hat jetzt zum Beispiel gefehlt für die Xbox One X. Ja? Mhm. Ein Alan Wake 2. Also so irgendein Spiel von diesem Kaliber, wo du sagst, okay, wenn ich Alan Wake spielen will, dann Alan Wake 2, dann brauche ich halt einfach. Oder dieses Project 7, an dem die jetzt gerade arbeiten. Das ist halt auch nicht mehr Exklusivität gegeben, weil halt Remedy auch gesagt hat, wir müssen uns von diesem Fluch lösen oder wie auch immer.
Ja klar, aber das ist halt ein massiver Unterschied, dass Microsoft, ich meine, Lionhead geschlossen, also die haben das halt alles weggemacht. Also das heißt, die einzigen, die sie noch wirklich haben, sind halt ihre Turn 10 für Forza, dann ihre Halo-Macher, dieses 343 Industries und dann so ein paar kleine Indies und so gibt's dann schon immer noch, aber so richtig große AAA-Inhouse-Entwickler gibt's dann da.
Rare. Ja.
Genau, Rare. Und selbst wenn die jetzt offiziell keine Inhouse-Entwickler sind, also ich glaube zum Beispiel Naughty Dog ist ja offiziell auch eine eigene Firma, also die gehören jetzt ja nicht Sony, vielleicht hat ja Sony irgendwie Anteile, aber Sony wird natürlich massiv da Geld da lassen, um halt die Exklusivität von so Sachen wie Uncharted zu sichern und da muss man halt einfach sagen, dass das offenbar andere Strategie ist bei Sony, also die haben glaube ich halt auch mittlerweile gut aus dieser PS2-Ära gelernt, wo sie sich einfach massiv auf die Third Parties verlassen haben, also wo Sony einfach gesagt hat, wir brauchen ja selber nichts mehr entwickeln, weil Konsole ist total erfolgreich und die Spiele sollen die anderen machen. Und das war natürlich auch nach der PS4, nach dem erfolgreichen Start, hätte man das auch irgendwie folgern können. So, warum sollen wir denn selber noch was entwickeln? Das Ding ist ja erfolgreich und die Third Parties machen die Spiele. Aber da haben sie offenbar intern die Entscheidung getroffen, nee, wir brauchen weiterhin diese geilen Leuchtturmprojekte, die wir halt selber dann in-house produzieren lassen. Also siehe dann Horizon oder sowas. Und
Microsoft hat aber diese Leuchtturmprojekte ja auch. Sie haben ja sogar die Schubse gehabt, am Anfang der Präsentation den Master Chief zu zeigen und ich glaube irgendein Gears of War Gears haben sie auch gezeigt in dieser Intro-Sequenz, wo man quasi so sieht, wie so aus Pixeln, Polygonen, digitalen Elementen sich irgendwie sowas zusammenformt, um dann in der ganzen Präsentation kein Halo zu zeigen, kein neues. Hallo, es ist eine neue Xbox-Konsole, ja, die beste Xbox aller Zeiten und sie zeigen kein Halo und sie zeigen kein Gears of War. Was ist denn da falsch gelaufen? Also ich hätte wenigstens erwartet, dass sie halt zumindest mal sagen, hier, klar kommt ein Halo für die Xbox One X raus. Klar kommt ein nächstes Gears of War. Das ist doch allen bewusst, dass es da was geben wird. Und es ist ja auch bekannt, dass daran schon entwickelt wird. Aber ich stelle mich wirklich auf die Bühne als Microsoft, stelle eine neue Konsole vor und zeige nicht meine wichtigsten Marken. Also.
Ja, aber die sind alle noch nicht alt genug. Also ich meine, das letzte Gears ist jetzt.
Aber dann zeig mir halt, wie geil Gears of War jetzt noch aussehen kann. Also nicht mal das haben sie ja gemacht, weißt du?
Ja, das stimmt. Also es war halt so weniger, hey, wir stellen mal zwei, gut, das ist in so einem Stream dann eh immer schwer zu vermitteln, aber sie haben auch gar nicht versucht, irgendwie mal zu zeigen, was besser aussieht. Also dass sie halt einfach mal sagen, hey, wir spielen hier auf der normalen Xbox und jetzt hier das gleiche, die gleiche Szene nochmal nebendran oder sowas, ne? Was der Sony zumindest ein bisschen versucht hat, dir da irgendwie die Vorteile so ein bisschen zu zeigen mit so Vorher-Nachher-Bildern und sowas, ne? Also so ein bisschen auch Argumente zu liefern, warum man jetzt diesen Sprung machen sollte auf einen Xbox One 1,5 oder sowas, wenn man es so bezeichnen will.
Und ja, das hätte man ja auch darstellen können, nicht nur mit Grafik, also 4K hin oder her, aber man hätte ja durchaus auch zeigen können, dass man vielleicht mehr Gegner irgendwie gleichzeitig darstellen kann mit der mehr Leistung oder was irgendwie KI-mäßig berechnet werden kann. Auch so Sachen wie, wo Microsoft ja immer punkten kann, ist ja zum Beispiel diese Driver-Tar-Geschichte bei Forza zum Beispiel, ja, dass man irgendwie versucht irgendwie schön zu reden, wie viel mehr Intelligenz in die gegnerischen KI-Fahrer fließen kann, wenn die Leistung so und so viel ist. Also nicht mal sowas wurde ja gemacht. Also es war einfach nur, hier ist die neue Konsole und jetzt zeigen wir Fremdspiele, die ihr auch auf der PlayStation zeigen könnt, spielen könnt. Also da haben sie sich irgendwie ein bisschen zu stark zurückgenommen für meinen Geschmack. Naja. Aber genau, also Metro hast du ja schon angekündigt. Dann lass uns doch noch das zweite Highlight zeigen. Assassin's Creed Origins klammer ich jetzt mal aus, weil da werden wir, glaube ich, bei Ubisoft noch ein bisschen mehr sehen. Das war die Weltpremiere. Origins ist jetzt wirklich auch offiziell der Name des nächsten Assassin's Creed. Da reden wir, glaube ich, in der Ubisoft-Präsentation drüber, weil da war jetzt auch nicht so viel mehr zu sehen, was das jetzt berechtigt hat, dass Assassin's Creed so lange Pause gemacht hat. Vielleicht sehen wir bei Ubisoft da mehr.
BioWare Anthem. Kannst du kurz sagen, dass es jetzt in Ägypten spielt und dass das als Setting
dann hat gestimmt.
Genau, Ägypten hat gestimmt und es geht offenbar, sagt ja der Name auch schon, um die Ursprünge des Assassinen-Daseins, also die ersten Assassinen, die es überhaupt gab, die gab es halt dann schon in Ägypten. Ja, stimme ich dir aber zu, nett, aber halt auch Assassin's Creed mit so ein paar kleinen Neuerungen.
Genau. Ich bin mal gespannt, ob Ubisoft da mehr erklären kann, was jetzt da groß anders sein wird. Bin gespannt. BioWare hat das neue Action-Shooter-Spiel vorgestellt, Anthem. Wurde ja auf der EA-Pressekonferenz mit einem kleinen Teaser schon angekündigt, der Name, mit einem kleinen Mood-Trailer, wo alle gesagt haben, hey, der Trailer, das sieht ja aus, als macht BioWare jetzt Destiny. Und jetzt nach dieser 6-Minuten-Spielpräsentation war auch klar, das ist ein bisschen schöner gerendert, glaube ich, als es vielleicht jetzt ein finales Produkt sein könnte. Aber es sah schon sehr beeindruckend aus, auf jeden Fall, auch wenn ich mir nicht so ganz klar bin, was das jetzt sein soll.
Ja.
Bist du da schlauer draus?
Jein, also es hat für mich tatsächlich mit diesen Spielszenen schon so ein bisschen diesen Destiny-Charakter bestätigt.
Total.
Also ein Third-Person-Destiny halt, also sprich, du läufst halt, wie man das dann irgendwie aus Mass Effect kennt, aus der Hinterschulter-Ansicht rum. Und in dem Spiel ist es dann so, dass dann auf einmal irgendwie so andere Spieler dazu joinen, also offenbar Koop, der da drin ist. Und ich glaube, das ist relativ deutlich, dass sie halt bei EA auch gesagt haben, ja, wir brauchen auch so ein, wie hieß das damals, Shared-World-Shooter oder sowas, ne? Also ja. Irgend so ein Spiel, wo die Leute zusammen spielen, grinden können, weil man sieht ja bei Destiny, wie das die Leute motiviert. Bei Ubisoft ist ja mittlerweile jedes große Spiel mit so einer Mehrspieler-Komponente. Und ich glaube, dass das auch der klare Pitch war für dieses Spiel bei BioWare, so nach dem Motto, hey, wir machen auch sowas, wo man einfach dann mit Freunden im Koop durch so Science-Fiction-Welten läuft und Missionen macht und wahrscheinlich dann halt auch grindet. Also ich denke, sie werden sich da einfach sehr genau dann Sachen angeschaut haben, die erfolgreich laufen, nämlich Division, Destiny und mit Abstrichen wahrscheinlich auch in Wildlands und so und gesagt haben, hey, sowas wollen wir auch machen. Und
ja, und genau das verspricht's auch. Also es wurde auch sehr deutlich, dass es eben kein BioWare-Rollenspiel im klassischen Sinne wird, weil sie dann beim Ballern dann auch Loot gefunden haben mit einer Seltenheitsstufe. Also die zwei Kollegen, die dann da so gespielt haben, haben sich dann so ausgetauscht. Hey, guck mal hier, ich habe die Rare-Waffe gefunden. Ah, cool. Also genau dieses Gesprächsthema, was man eben auch bei Destiny und Co. hat. Und diese Hub-Überwelt, wo man so die Missionen ausfährt, die sah schon absolut geil aus. Die hatte so ein Star-Wars-Feeling, finde ich. Also so ein Markt, auf dem du rumläufst mit richtig geilen Gesichtsanimationen.
Das muss man bei BioWare halt ja inzwischen dazu sagen. 20 Sekunden die Gesichtsanimation von dem Typen gezeigt, um zu auf keinen Fall irgendwie in den Ruf zu geraten. Ja. Das Spiel hätte keine guten Gesichtsanimationen, ja.
Und da wird wahrscheinlich auch so ein bisschen Story dann erzählt, so wie Destiny das ja auch versucht hat, in der Oberwelt mit so ein bisschen Charakteren. Und dann steigst du in so einen Mech-Suit ein. Also hatte fast schon so ein bisschen was wie Titanfall, weil du ja wirklich auch dann in so ein Gerüst, in so einen Anzug steigst und dann einfach dich wie ein Titan fallen lässt auf die Welt. Und sah beeindruckend aus. Ich frage mich halt, wie das als Spiel dann funktioniert. Also ist es dann oben der Singleplayer-Bereich, wo du deine Missionen und deine Händler und sowas hast und dann fällst du in die Missionen rein und grindest und gehst halt durch die Bosse und dann gab es halt auch so Wettereffekte, dann kam so ein Sturm und yada, yada, yada. Sah schon geil aus, aber rechtfertigte für mich ehrlich gesagt nicht so dieses BioWare-Label. Also da erwarte ich ehrlich gesagt ein bisschen was anderes, wenn BioWare draufsteht, aber muss ja nicht schlimm sein. Also BioWare hat ja durchaus auch das Recht mal zu sagen, wir machen jetzt einfach mal einen Loot-Shooter und müssen nicht immer irgendwie da große Stories erzählen.
Ja.
Aber wundert mich, dass man BioWare damit beauftragt, ehrlich gesagt.
Naja, weil BioWare halt jetzt so der große Name ist von EA und die haben da ja, glaube ich, mittlerweile irgendwie 4 Studios oder sowas, die gar nicht mehr das Original BioWare sind, wo dann halt einfach nur BioWare, weiß ich nicht, Dings Montreal draufsteht oder sowas. Und das halt einfach ein neues Studio ist mit dem gleichen Namen, weil das halt EA gehört. Ja, also ich glaube, da liegst du nicht völlig falsch. Also ich glaube, wer da das nächste große Rollenspiel-Epos erwartet, der ist da völlig falsch, sondern ich glaube, das wird tatsächlich auf so einen Loot-Shooter hinauslaufen. Also wie gesagt, die Leute, die Destiny geil fanden, ich glaube, die sollten da mal ein Auge drauf halten. Also damit meine ich eigentlich nur Attila und Haustest. Aber also die, glaube ich, finden das total geil, weil die mögen ja sowas. Denen ist es ja gar nicht so wichtig, dass da eine geile Story drin ist, sondern die wollen halt einfach zusammen irgendwo sich durchballern, geilen Loot finden, dann richtig, wie du sagst, auf diesen Marktplatz gehen, dann verkauft man den, dann grindet man seine Ausrüstung hoch, dann tauscht man was, wenn es geht oder sowas. Also sowas wollen die halt haben und ich glaube, das ist die Zielgruppe für Anthem. Ja,
das wird auch funktionieren. Ich bin mir relativ sicher, dass das ein Hit wird. Bin mal gespannt, ob BioWare trotzdem so ihren Stempel halt drauf machen können wird und vielleicht halt Loot-Shooter mit einem bisschen Story oder Weltendesign oder sowas verbinden kann. Sah auf jeden Fall vielversprechend aus, aber wirkte auch noch so, als ist es ewig weg. Also wird ja auch nicht mehr dieses Jahr erscheinen. Was dieses Jahr kommt, ist Life is Strange Before the Storm. Das wurde ja im Vorfeld auch schon leider geleakt, sonst hätte mich das völlig kalt erwischt und völlig begeistert zurückgelassen. Life is Strange Before the Storm ist ein Prequel, bestehend aus 3 Episoden bei Square Enix, entsteht bei einem anderen Team als dem Originalteam, die wohl an Life is Strange 2 arbeiten. Da gibt's noch keine Details dazu, haben sie im Vorfeld ja auch gesagt, das wird auf der E3 noch nicht gezeigt. Aber das Prequel sah wieder sehr, sehr schön aus, oder? Fand ich.
Ja, und man hat ja auch gleich gesehen, dass man dieses Mädchen, der Name ist mir leider entfallen, die ja vermisst ist dann, beziehungsweise dann, ich will es jetzt nicht spoilern, sie ist vermisst im ersten Teil, dass man die dann ja offenbar mal kennenlernt. Rachel, genau, ja.
War das nicht Rachel?
Ich glaube schon, ja. Und so, also man, ich weiß gar nicht, ob, ich habe die ganzen Namen nicht mehr präsent. Wie heißt es?
Chloe oder Max?
Genau, Max scheint, glaube ich, keine Rolle zu spielen, sondern man spielt halt quasi Chloe, während Max weg ist. So habe ich das zumindest verstanden, ne? Mhm. Genau, ja. Also.
Wie auch immer jetzt, was in den 3 Teilen erzählt wird, aber zumindest das, was wir in dem Trailer gesehen haben, war halt ganz klar einfach die Vorgeschichte dieser Charaktere, genau.
Genau, ja.
Aber hatte wieder gleich so diesen Charme, also hatte irgendwie, sah ein bisschen anders aus, also wirkte anders als das Original Life is Strange, aber das darf ja auch gerne so sein. Aber auch die Musik wieder und es wirkte halt sofort wieder wie so ein Coming-of-Age Indie-Film-Atmosphäre, hat mich sofort wieder begeistert.
Mhm. War halt Emo-Gitarren-Geschrammel und dann ist man ja sowieso immer sofort quasi sich in Tränen verdrücken. Ja, das fand ich tatsächlich auch jetzt nicht überraschend, weil, wie du richtig sagst, war im Vorfeld bekannt, aber fand ich ganz nett. Was mich so ein bisschen, ich will nicht sagen enttäuscht, aber vielleicht kalt gelassen hat, war dieses neue Shadow of War, das neue Middle-Earth-Spiel. Weil ich finde, das ist irgendwie viel zu bunt geworden. Das war so, ist hier noch der Grafikfilter von Sea of Thieves drauf oder was? Also das war so alles so knallig und bunt und sowas. Und dann hatten diese Orks auf einmal, das waren alles so Witzfiguren, weil die wurden alle mit so coolen One-Linern dann und dann haben die immer noch so blöden Spruch rausgehauen und also es ging mir leider völlig so diese Herr der Ringe Schlachtatmosphäre ab, sondern es war so wie so eine Parodie fast schon.
Ohne Witz, ich habe die ganze Zeit gedacht, so Tolkien rotiert gerade im Grab, wenn er das sieht. Also das hatte so gar kein Herr der Ringe Feeling mehr, ehrlich gesagt. Also diese Idee, dass man diese dass die Feinde so einen Charakter kriegen und sich an dich erinnern und dann auch mit dir reden und darauf reagieren, was du machst, fand ich ja im ersten Mittelerde-Spiel total cool. Und da habe ich schon auch gedacht, da kann man ja was richtig Geiles draus machen. Aber mir ging es da genauso wie dir. Das, was man jetzt gesehen hat, sie haben dann halt so ein paar dieser Feinde gezeigt, die dann ausführlich mit dir so richtig in einen Smalltalk irgendwie verfallen. Und da hat man auch gesehen, wie der halt so seine Macht benutzt hat, um dann den, was ist es, ein Troll war das, glaube ich, gell? Oder ein Ork oder was war das? Der dann so, wie heißen die? Das sind Trolle, oder?
Ja. Also habe ich es auch verstanden, ja. Oder gesehen.
Und der war dann wirklich so ein bisschen so Warcraft-mäßig, gell? Wo die dann irgendwie so anfangen, sich über sich selbst lustig zu machen und es passte so ehrlich gesagt so gar nicht zum Herr der Ringe-Universum. Und dann ist er ja auf einmal dein Freund und sagt, er beschützt dich, weil du ihn ja da so manipuliert hast mit deiner Gedankenkraft. Und dann redet er wirklich so ein One-Liner wie, wenn dich jemand bedroht, dann schlage ich ihm den Kopf ab. Und dann nimmt er so den Finger, wie so Michael Schanze, steckt den in den Mund und macht so dieses Plopp-Geräusch, was so symbolisieren soll, dass er ihm dann den Kopf so abschnipst. Und in dem Moment habe ich mich so fremdgeschämt, ehrlich gesagt. Und dann hatten die ja auch noch so Dialekte und dann habe ich auch nur gedacht, oh Gott, das wird ja in der deutschen Synchronisation, wird das bestimmt auch richtig großartig, wenn sie dann so diesen Humor damit reinbringen. Nee. Also sie haben kann sich sicherlich da irgendwie, ein gutes Spiel werden, aber da, das ging irgendwie einen Tick zu weit.
Ja, sie haben sich da zu sehr irgendwie auf dieses Ark und Nemesis-System konzentriert. Also das war nett im ersten Middle-Earth, aber ich finde, da hat eigentlich eher dieses, oh, du schleichst da irgendwie rum, kletterst oben rum oder lieferst dir die Schlachten in den Ork-Lagern. Das hat doch das erste Spiel eigentlich ausgemacht. Und das haben sie jetzt halt in diesem zweiten oder in dem Trailer jetzt oder in der Präsentation für den zweiten Teil so überhaupt nicht gezeigt, sondern das war irgendwie merkwürdig. Also da hast du recht, das hatte irgendwie überhaupt nichts mehr von Herr der Ringe, sondern wirkte halt nur noch wie so eine wie so Blood Bowl fast schon, ne? Also was ja, Blood Bowl ist ja eine Parodie. Also und
absolut, ja.
So wirkte das irgendwie. Also das hat mir auch, ich hab da eigentlich Bock drauf und ich fand den ersten Teil auch richtig gut, aber irgendwie der Trailer hat es mir jetzt nicht besonders schmackhaft gemacht. Ja.
Nee, gar nicht.
Gut. Ja. Haben wir noch was? Das Player Unknowns Battleground kommt exklusiv für Xbox. Also da ist ja aktuell so ein riesen Steam-Hype um das Spiel ausgebrochen, ist halt quasi so eine Art DayZ und ist auf Steam mega erfolgreich, kam auch, glaube ich, völlig überraschend, hat keiner irgendwie groß auf dem Schirm gehabt.
Ja, und seit 13 Wochen auf Platz 1 bei Steam, hat 3 Millionen Einheiten schon im Early Access verkauft. Richtig, richtig großer Hit. So ein Arena-Battle-Royale-Shooter und soll richtig gut sein. Wie du schon gesagt hast, wie Hizzy oder H1Z1 und das deutlich bessere Spiel sein. Also soll richtig gut sein. Klar, konsolenexklusiv ist auf jeden Fall ein guter Deal für Microsoft. Für die Leute, die es interessiert und eben keinen PC haben, die werden da, glaube ich, auf jeden Fall mit glücklich. Und du hast vorhin schon kurz angekündigt, State of Decay sah wirklich auch sehr cool aus. Also so diese sich in der Zombie-Apokalypse einerseits durchzumetzeln, aber gleichzeitig eben auch so das Camp wieder aufzubauen. Das Prinzip wird, glaube ich, auch ein zweites Mal wieder ganz gut funktionieren, weil es wirkte so, als hätten sie ein bisschen mehr Budget gehabt als beim ersten. Das wirkte noch nicht so ganz polished, fand ich, das State of Decay. Mhm. Hatte aber richtig coole Ansätze und State of Decay 2 sah sehr vielversprechend aus, fand ich. Habe ich Bock drauf. Auch wenn ich, wie gesagt, weiß, dass du Zombies ein bisschen durch hast.
Ja. Ja, also das war bei mir gleich, da bin ich ein bisschen ausgestiegen, weil so Art Zombies. Aber ich fand jetzt auch den ersten Teil nicht wirklich reizvoll und deswegen war das jetzt auch wieder für mich eher das falsche Genre. Aber es war zumindest mal ein Exklusivding, was wirklich exklusiv war.
War aber auch echt ein gutes Spiel. Kann man sich mal
anschauen. Na gut.
Ja, sonst weiß ich gar nicht, was sonst groß.
Ja, es gab in diesen Bereichen gab es immer noch mal so hier so ein paar kleine Indies und da war es irgendwie Ashen gab es ja noch. Von denen, die haben so einen komischen Namen, das Studio, oder das ist, glaube ich, ein Filmstudio ursprünglich, die ja auch aktuell das What Remains of Edith Finch, oder wie das heißt, gerade rausgebracht haben. Die machen auch ein neues, aber, glaube ich, auch nicht exklusiv, sondern das hat man halt auch nur mal so.
Ach so, du meinst Tacoma, nee, das waren die Gun Home-Macher. Tacoma wurde gezeigt, wurde nochmal verschoben. Also Tacoma ist quasi Gun Home auf einer Raumstation, sollte schon anfangen, 2014 haben sie das, glaube ich, schon angekündigt auf der E3 und wurde jetzt nochmal verschoben und nochmal verschoben und kommt jetzt irgendwann im Herbst. Ich habe das Datum gerade nicht, in November, glaube ich, Oktober, November. Also dauert nochmal länger, aber naja, Hauptsache es wird gut.
Echt? Aber nee, ich meinte dieses Ashen, aber wer ist denn da?
Ja, achso, das ist okay.
Na gut, dann habe ich es mir vielleicht auch falsch
gemacht. Habe ich nicht. Nee, Ashen wurde auch gezeigt, ja. Aber da habe ich jetzt auch nicht so aufgepasst.
Na gut, also wie gesagt, war eine Menge Spiele dabei und was wir eigentlich am Anfang schon gesagt haben, aus Spielersicht durchaus echt ein paar vielversprechende Sachen dabei, aber jetzt auch nichts, wo man irgendwie jetzt sofort eine Xbox One X vorbestellen müsste, weil aktuell nicht kein Weg an dieser Konsole dann vorbeiführt. Zumindest so mein Fazit.
Außer man ist halt voll noch gar nicht im Konsolenlager angekommen, hat einen alten PC, genau die Zielgruppe, für die lohnt sich's wahrscheinlich. Noch keine PlayStation und einen alten PC.
Ja. Okay.
Gut. Also, ja, relativ ernüchternd oder wie zu erwarten? Was meinst du? Hast du da irgendwas anders von erwartet oder versprochen oder ist eigentlich genau so eingetreten, wie wir es erwartet haben?
Schwer zu sagen. Also, ich fand es eigentlich aus Spielesicht nicht ernüchternd. Da fand ich echt ein paar coole Sachen dabei. Also gesagt, das Metro, Assassin's Creed hat mir auch gut gefallen. Also ich fand, da war schon echt was Interessantes dabei. Ich fand es halt nur so aus Konsolensicht irgendwie ernüchternd, weil sie da im Vorfeld so eine Riesenwelle um diese neue Konsole gemacht haben. Und dann stellen sie dir halt im Prinzip eine Konsole vor, die halt nichts anders macht, außer ein bisschen stärker ist. Also da war jetzt nichts dabei, wie ich gesagt habe, was mich jetzt da sofort dazu bewegt hat oder so sofort so diesen geil will ich haben Impuls ausgelöst hat, sondern es war so dieses, ja, die ist halt jetzt more powerful so ungefähr, aber die Spiele, die rauskommen, kann ich jetzt auf meiner aktuellen Xbox noch spielen und mal gucken, wie sich die Xbox oder ich weiß nicht, wie sie dann gekürzt wird, weiterentwickelt.
Das ist natürlich gleichzeitig Fluch und Segen mit dieser Xbox One Family, dass man natürlich auch das Problem hat, die Spiele laufen ja weiterhin auf deiner Xbox One und auf deiner Xbox One S. Das heißt, die Notwendigkeit, da abzugraden, ist einfach jetzt auch nicht mehr gegeben. Ich meine, das hat die PlayStation 4 Pro auch das Problem. Aber die PlayStation hat halt eh schon so viel Erfolg, dass sie da, glaube ich, relativ easy drüber gucken können, wenn die Xbox One Pro sich jetzt nicht, PlayStation 4 Pro sich nicht so gut verkauft. Aber die Xbox One X soll ja genau dieses Rennen wieder aufnehmen. Also Microsoft hat die ja auch veröffentlicht, weil sie sagen, okay, also gut, wir haben das Rennen verloren mit der Xbox One. Jetzt muss halt die Xbox One X her, um wieder konkurrenzfähig zu sein zu der PlayStation Übermacht. Aber ob sie das nur durch bessere Hardware erreichen, ist halt stark zu bezweifeln.
Ja.
Na gut. Gut. Das war's mit unserem Recap der Xbox-Pressekonferenz. Als nächstes steht Bethesda auf dem Schirm und dann geht's natürlich auch weiter mit Sony und Nintendo. Werden wir natürlich ebenfalls mit einzelnen Folgen beglücken nach der Betrachtung des Övres der jeweiligen Publisher. Wir werden die Folgen rausknallen, habt ihr ja wahrscheinlich schon gemerkt. Wir werden jetzt nicht jeden Tag warten, bis dann ein neuer Tag anbricht, um die Folgen zu veröffentlichen, sondern machen die immer direkt im Anschluss, sobald sie aufgenommen sind. Und wenn ihr uns bei dieser Tätigkeit unterstützen wird, dann schaut doch mal bei Patreon dabei vorbei, patreon.com/insertmoin. Wenn euch gefällt, was wir hier machen, dann wäre es nett, wenn ihr uns dort unterstützen könntet. Ich lege mich jetzt noch mal ein Stündchen hin, bevor es dann weitergeht mit der nächsten Präsentation. Dir einen wunderschönen Tag, Daniel, und euch weiterhin viel Spaß auf der E3. Mit der E3.
Dankeschön. Ciao.